Heute im Baselcast ein Mann mit Biss. Er ist schon lange dabei, kennt darum wahrscheinlich alle Tricks und Kniffs und man kann ihn nicht so schnell in die Enge treiben. Vielleicht erzählt er uns heute, wie er das schafft, wie er das alles macht. Herzlich willkommen, der Regierungsrat und Vorsteher vom Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt, Paschi Duo.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Duo, wie schwierig ist es, den Journalisten immer Antwort zu geben?
Da gewöhnt man sich dran. Bei ganz vielen Sachen im Leben. Beim ersten Mal ist es grauenhaft, beim zweiten Mal immer noch schlecht und irgendwann kriegt man die nötige Praxis. Und wenn es 100 Mal die gleiche Frage ist, ist es 100 Mal die gleiche Antwort.
Wenn man so eine Sendung schaut im Fernsehen, hat man das Gefühl, der Moderator stellt eine Frage und der Politiker sagt ganz etwas anderes. Also hat man da, ist das eher ein Kampf mit den Journalisten oder ist es eher eine Zusammenarbeit oder funktioniert einfach beides parallel und man weiss, warum das also so ist?
Also ich würde jetzt weder den Begriff vom Kampf noch den von der Zusammenarbeit brauchen. Zusammenarbeit hat so ein bisschen etwas von Nähe oder Klüngelei. Ich glaube, eine unabhängige Presse, namentlich auch unabhängig von der Obrigkeit, vom Regierungsrat, von der Regierung, ist etwas ganz Zentrales. Es ist vielleicht ein Spiel, einmal da und dort. Sei es mit einem Journalist oder sei es mit einem politischen Kontrahenten, können sie bestehen. Ich glaube, beide oder alle, die beteiligt sind, haben letztlich Interesse daran, ich sage, interessantes Produkt zu produzieren. Also jetzt der Podcast, haben wir beide das Interesse daran, dass es am Schluss so spannend ist oder so viele Informationen transportiert, dass die Leute auch tatsächlich hören und bestenfalls sogar bis zum Ende. Also da ist man nicht einfach nur Gegner, aber man ist auch nicht einfach der, ich sage, noch gute Freundin, grosser Küngelei. So funktioniert es glücklicherweise nicht.
Sie haben vorher das Wort Kommunikation benutzt, vorher. Wenn ich so Ihren Lebenslauf anschaue und was ich über Sie finde, ist eigentlich das ein Wort, wo man sagen kann, ist das, was alles zusammenhält. Sie haben ja ganz viele Sachen gemacht, aber es hat alles irgendwo, die Kommunikation ist immer in der Mitte gestanden. Oder täuscht das jetzt von mir?
Nein, das ist schon so, ja. Ich habe mal Schülerzeitungen gemacht, zur Schulzeit.
Eben, wir können sonst gerade mal
durchgehen. Ja, gewisse von den Mitkandidaten sind dort auch schon mit an Bord gewesen. Und später dann beim Lokalradio, beim Raurach, wie es dort noch geheißen hat, habe ich mal geschafft, kein Liestl.
Sind Sie vor dem Mikrofon gewesen oder in der Redaktion?
Beides, also primär in der Redaktion, im Moderator, Redaktor, aber haben dort auch unsere Beiträge gesprochen und Nachrichten gelesen, die Lokalnachrichten.
Was ist der Reiz vom Medium Radio?
Radio ist sehr schnell, ja. Es ist auch sehr unkompliziert. Es braucht eigentlich ganz wenig für Radio. Ein Mikrofon und ein Sendemast braucht nicht viel mehr. Und es ist auch fast näher emotional, habe ich das Gefühl, als Fernsehen. Man hat nur die Stimme, man hat nur den Ton und alles andere irgendwo muss mitschwingen, tut mitschwingen. Negativ, positiv, assoziativ, was auch immer. Und ist darum recht nah bei den Leuten.
Vielleicht, weil es so schnell ist.
Ja, und Radio wird auch überall gelöst. Am Morgen beim Duschen, oben beim Kochen. Begleitet einen fast intim. Und ich finde Radio nach wie vor ein ganz tolles Medium. Also wenn ich irgendwo wieder so ein Journalist werde, was ich zwar nicht glaube, dann wäre Radio ganz weit oben auf der Präferenzenliste.
Wie sehen Sie das mit der Schwierigkeit von den heutigen Medien, wo genau die Kanäle so einfach können manipuliert werden können? Wir sind nicht dran, dass man jemanden sieht und es ist gar nicht die Person. Aber es ist so gut gemacht, dass man nicht weiss, dass es die Person ist.
Ja, ob jetzt das etwas grundsätzlich Neues ist, also mit Bildern auseinanderschnäpseln, Sachen neu zusammenzusetzen, haben wir, glaube ich, schon immer. Also Fake News geht, glaube ich, ganz viel zurück. Also bis ins Mittelalter, wo Sachen behauptet worden sind, die nicht gestimmt haben. Der Stalin ist bekannt gewesen, dass er jeweils an den Fotos rumgemacht hat, je nachdem, wer gerade auf Vogue gewesen oder doch im Gulag gelandet ist.
und ist heute ja sind einfach es ist neu geworden, es ist anders geworden.
Es ist anders geworden und vielleicht auch einfacher zu manipulieren. Wobei auf der anderen Seite, das Publikum wächst ja auch mit. Ja. Also ich weiß nicht, ob man heute Leute einfacher kann reinlegen mit Fake News oder mit Propaganda. Zum Teil ist Technik besser geworden, aber wenn man noch einmal das Publikum wächst irgendwo auch mit, ist dort
das Gefühl, auch... Die Jungen sind eher noch kritischer.
Ja, kritischer oder hinterfragt sie auch, nimmt einfach etwas nicht gerade für bare Münze. Und gleichzeitig gibt es ja auch einfach generell viel mehr News, viel mehr Informationen. Also namentlich das Internet, Social Media, da gibt es alles. Und ich sage es aber jetzt die Schwarmintelligenz oder die Menge von den Informationen, Da kann er nicht einfach, das ist schwieriger geworden, denke ich, dass jemand alles will dominieren und sagt, es gibt nur einen Kanal, das haben alle zu lesen und dann auch bestenfalls zu glauben. Es ist einfacher, heute etwas zu fälschen, aber es ist einfacher, auch wieder zu anderen Informationen zu kommen. Und ich glaube, in der Kombination vor allem sind die Leute heute nicht schlechter informiert als früher.
Ich gehe mal einen Schritt weiter. Nachher sind Sie zu einer Bank gewechselt. Sie haben ja eigentlich einen wirtschaftlichen Hintergrund. Sie haben Volks- und Betriebswirtschaft studiert. Wie hat es Ihnen dort gefallen?
Ich habe schon früher gewusst, dass ich Ökonomie studieren will. Warum eigentlich, weiss ich nicht mehr hinterher. Ich kenne relativ wenige Ökonomen. Mein Umfeld besteht vor allem aus Juristen. Also schon immer und heute eigentlich auch. Aber die Ökonomie hat mich immer interessiert, in verschiedenerlei Hinsicht. Also Betriebswirtschaft, Führung, Organisation, wie funktioniert der Betrieb, was gibt es da für Hard Facts, für Soft Facts, die wichtig sind, das finde ich etwas spannend. Jetzt habe ich meinen Job, ich führe einen ziemlich grossen und einen heterogenen Betrieb, wo auch, ich sage es, Unternehmer, das Unternehmenskulturelle eine grosse Rolle spielt. Aber Volkswirtschaft, Wirtschaftsgeschichte finde ich etwas ganz, ganz Spannendes. Da kommt ein Haufen zusammen. Und das Wirtschaftsstudium ist weniger jetzt so in dem Sinne etwas auswendig lehren oder ganz konkret irgendwo ein Beruf, es ist keine Berufsausbildung. Aber man kriegt so ein Instrumentarium mit, konzeptionell zu denken, Probleme können zu triagieren in sagen wir, Unterproblemen oder Unterthemen. Wie geht man an eine schwierige Aufgabe? Da gibt es viele Instrumente, wo die Ökonomie zur Verfügung stellt, die man überall anwenden kann. Es ist vor allem auch eine Denkschule. Mhm. Und das habe ich immer spannend gefunden.
Ich schätze sie auch ein bisschen so ein oder nehme sie ein bisschen so wahr, dass sie sehr strukturiert und sehr überlegt vorgehen. Spielen Sie Schach?
Ich spiele Schach, ich habe mir gerade überlegt. Ich spiele Schach allerdings gar nicht gut. Also ich habe schon lange nicht im Schach gespielt. Und mein jüngster Sohn, der ist jetzt dann, was ist schon anderthalb gut, hat letztens da Schach mit allen Schachfiguren überall verteilt. Und dann im Zusammenraum ist mir da in den Kopf gegangen, ich könnte eigentlich wieder mal Schach spielen. Ich bin aber kein besonders guter Schachspieler. Aber ja, so das analytische Denken zu meinen. Aber eben noch einmal, das hat auch viel mit Atmosphäre zu tun, mit Mentalitäten, mit kulturellen Fragestellungen. Und das auch irgendwie zusammenzubringen. Mhm. Also quasi die Emotion und Konzeption, oder wie man das ausdrücken will. Mhm. Das finde ich spannende Fragestellungen, ja.
Sie haben ja dort das Praktikum gemacht und nachher hat sie es aber wieder zurückgezogen zu den Medien und in Kommunikation. Sie sind ein Kommunikationsberater gewesen. Wie sind Sie eben, schlussendlich haben Sie ja gleich einen anderen Hintergrund, haben Sie das einfach in sich hinein gehabt, oder das Bedürfnis oder das Interesse an der Kommunikation?
Ja, da gibt es ja Schnittstellen. Ich habe so Investor Relations, Finanzkommunikation eine Zeit lang gemacht, da kommt das genau zusammen. Und ich glaube, Leute in der Kommunikation kommen ja meistens auch von verschiedenen Berufs- oder verschiedenen Studienrichtungen her. Kommunikation als Ausbildung gibt es so lange auch gar nicht. Also bei der Zürcher Zeitung, die ich geschafft habe, Zeit im Studium, dort hat kaum jemand Publizistik studiert, sondern der Ökonom hat über Wirtschaft geschrieben, der Politologe über die Politik und der Kulturwissenschaftler im Feuilleton. Ist letztlich eine Schnittmenge-Thema, Kommunikation, wo viel zusammenkommt. Und dann ist es auch eine Frage von der Erfahrung, je mehr man mit Kommunikation zu tun hat, als Mittler, als Berater, als selber Teil von der Information, desto mehr sieht man das Gleiche auch von verschiedenen Seiten und kann da an den verschiedenen Puzzlesteinen arbeiten.
Nachher haben Sie auch einmal noch Mediensprecher gemacht bei einem grossen Pharmabetrieb. Wie war es dort gewesen? Wenn Sie bis jetzt haben Sie eigentlich mehr hinter der Kulisse gewirkt, aber natürlich können etwas reingeben. Und dann als Mediensprecher steht man im Fokus. Wie viel haben Sie dort von sich reingeben? Weil dann muss man ja schon das auch kommunizieren, was einem der Konzern vorgibt. Wie haben Sie diese Erfahrung wahrgenommen?
Gut, also eben im Radio hatte ich in dem Sinne auch schon eine Exposition gehabt, in der Öffentlichkeit.
Aber ohne Gesicht.
Yeah. Nur in Anführungszeichen mit der Stimme. Ja, politisch bin ich dort auch schon tätig gewesen, also in dem Sinne auch schon ein bisschen eine öffentliche Figur. Das hat sich dann mit der Zeit auch ein bisschen verbissen. Das war mit der Grund gewesen, warum ich dann dort gewechselt habe, wieder zurück in die Kommunikationsberatung, dass man da nicht zu viel Rolle mit dem eigenen Gesicht oder eben der eigenen Stimme verbindet. Ist ein Aspekt mehr. Ich glaube, dass die Leute etwas wahrnehmen, dass die Leute von etwas überzeugt werden, dass die Leute auch etwas verstehen. Darf es nicht einfach sein, irgendein Faktum oder eine Behauptung oder so. Es braucht immer eine Geschichte. Es kann eine ganz kurze Geschichte sein, aber jede Kommunikation hat irgendwo eine, einen roten Faden, hat eine Dramaturgie und fehlt das in der Kommunikation, denkt dann kommt es beim anderen nicht an. Mhm.
Dann nachher, sehe ich hier, sind Sie Geschäftsführer gewesen von einer grossen Kommunikationsagentur.
Also nur vom Basler Ableger.
Also vom Basler Ableger.
Also das klingt jetzt nach mehr, als es ist. Also ich bin Filialleiter gesehen, das bringt es besser auf den Punkt.
Wie viele Leute haben Sie denn unter sich gehabt?
Also direkt jemand, ganz direkt. Ja, ja. Und dann je nach Projekt sind es dann auch mehr gesehen. Ich hatte dort zwei grosse Projekte für und in Zürich geleitet. Mhm. Aber direkt geführt habe ich jemanden und mein eigenes Unternehmen ist riesig, ist dort auch in sehr, sehr langen Grenzen gesehen. Also Filialleiter trifft es, ehrlich ist besser.
Aber Sie haben sehr vielseitige Sachen gemacht. Sie haben dort einen Infrapark, eine Van Gogh-Ausstellung, eine Überdachung von einer Autobahn. Also ist das immer nach dem gleichen Prinzip, das Faktenstudium, Geschichte erzählen?
Das ist so. Und das schönste Beispiel, das ich wieder bringe, ist gerade bei dieser Van Gogh-Ausstellung. Ist es darum gegangen, das ist eine riesige Ausstellung, das ist ein ganz grosser Erfolg. Das ist die grösste Van Gogh-Ausstellung, glaube ich, außerhalb von Holland gesehen, seit langem. Und dann haben wir das halbe Museum, das halbe Kunstmuseum ausgeräumt, unter anderem auch der Innenhof. Und dort steht seit langem und jetzt auch wieder die Spinne von Alexander Calder, da mit den schwarzen Blechbeinen. Und die haben wir wegnehmen. Und dann war das Thema gewesen, vorher schon Media-Attention zu schaffen, dass die Leute oder die Journalisten über die Ausstellung im Vorfeld berichten, nicht erst, wenn sie losgeht, um das Interesse wecken. Und dann haben wir gesagt, okay, was bringen wir für eine Geschichte? Quasi das Museum wird jetzt umgebaut. Und dann ist die Spinne hat man mit einem grossen Kran müssen, von der Tiefauerstrasse her über das Dach in den Innenhof die Spinne holen. Und das gibt's Bild von der Spinne mit dem Faden. Die tut sie quasi aufziehen. Und dann haben wir sie aufs Dach geschöpft. Also, es ist wirklich die Spinne, die sie quasi zurückzieht, aufs Dach raufgeht. Und dann kommt der grosse Rummel von dieser Ausstellung. Und wenn das vorbei ist, geht sie wieder runter. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Oder ein wunderschönes Bild auch. Aber das ist für mich so ein kleines, konkretes Beispiel für eine Geschichte erzählen, um eine Botschaft überbringen.
Sie sind ein Kommunikator, das kann man sagen. Man weiss auch warum. Sie haben wirklich fast alle Posten durchgemacht, die dazugehören, wenn man dort will seine Erfahrungen sammeln. Nachher sind Sie eben, in der Politik sind Sie eigentlich schon immer gesehen, seit früh auf, haben dort auch praktisch alles durchlaufen, was man in einer politischen Karriere kann durchlaufen kann. Da sehe ich noch Nationalrat oder Regierungsrat. Warum haben Sie sich dort für den Regierungsrat entschieden?
Vor 8 Jahren, als ich kurz vor der ersten Regierungsratswahl gestanden bin, ist unser Nationalrat Peter Malama dort verstorben. Ich war der erste Nachrückende und habe dann kurz vor der Wahl können oder müssen entscheiden, ob ich jetzt direkt Nationalrat werde, also in dem Sinn sicher das Mandat habe, oder aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnte gewählt werden. Es hätte dann noch verschiedene Kandidaten auf bürgerlicher Seite, aber natürlich nicht sicher. Und ich habe dann in der Abwägung gesagt, nein, ich möchte wirklich lieber Regierungsrat sein, weil ich nicht weiss, ob ich das jetzt schaffe. Und habe dann auf das Ross gesetzt. Und da haben wir dort auch nochmal ein bisschen Sympathie gegeben, dass ich nicht einfach quasi die sichere Taube nehme oder sage, mit der sicheren Spalte, nein, das ist für
jetzt halt Spalte auf dem Dach.
Ja, wobei ich nie damit wie gesagt habe, dass ein Nationalratsmandat ein schäbiger Spatz wäre.
Aber ist es ein Bauchgefühl gewesen? Oder eine Strategie?
Nein, ich glaube, rein von der Strategie hätte ich wahrscheinlich sicher ein Nationalratsmandat missen. Da kommt der Frage, was ist das Ziel von der Strategie? Aber ich bin überzeugt und bis immer noch, der Regierungsrat hat, ist zwar nur in Anführungszeichen lokal begrenzt auf den Kanton, aber doch der Handlungsspielraum und vor allem tatsächlich etwas können zu bewirken. Auch nicht die Welt können revolutionieren. Aber doch etwas im Kleinen können bewirken, im Sinne von etwas messbar besser machen. Das ist eher eine Aufgabe von einem Regierungsrat als von einem Nationalrat. Oder direkter vielleicht. Also der Input-Output ist näher bei einem Regierungsrat wahrscheinlich als bei einem nationalen Parlamentarier. Und das haben wir immer speziell gereizt und das mache ich nach wie vor sehr gerne in meinem Amt.
Sie sind ja der dienstälteste Regierungsrat, Sie sind seit 2000.
Wenn ich wiedergewählt werde, dann bin ich mit 43 Jahren der amtsälteste Regierungsrat. Das ist so.
Seit 2013 ist jetzt doch 7 Jahre her. Was hat sich verändert in dieser Zeit?
Selber haben wir immer noch das Gefühl, man hat erst gerade angefangen. Und dann schaut man so zurück und merkt, ich bin jetzt eben der dienstälteste. Wenn man sich dann so ein bisschen Revue passieren lässt, was haben wir schon alles erreicht, was haben wir schon alles entschieden, wo haben wir schon alles gerungen, wo ist vielleicht einmal etwas nicht so gut gelaufen, wo haben wir es selbst bewältigen können, wo ist man hier vorwärts gekommen. dann ist vor allem so ein bisschen in der Summe das eindrücklich. Mir gibt es nicht das Geschäft oder das grosses Problem oder die grosse Lösung, sondern es ist ein breites, ein vielfältiges Departement, ein grosses auch, mit einem ganzen Haufen Teilthemen, Teilproblemen, Subthemen. Und da langweilig Schritt für Schritt vorwärts zu kommen, ist das Ziel gewesen von Anfang an. Wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, wo stehen wir, was haben wir alles erreicht, Gewalttätsbekämpfung, Polizeipräsenz, Ruhe in Betrieb reinbringen, politische Geschäfte durch den Regierungsrat und durch den grossen Rat zu bringen, dann stellt man irgendwo fest, man kann so praktisch alles erreicht, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Von dem her,
dann hat das ja gar nichts mehr zu tun in den nächsten 4 Jahren.
Sind die Einzelschritte nicht so spektakulär, aber in der Summe dem ist man doch, wir stehen klar nebeneinander als vor 8 Jahren. Yeah. Und das gibt auch eine gewisse Befriedigung, das gebe ich offen zu.
Zu tun gibt es aber immer, wenn es jetzt 4 Jahre weitergeht, was steht auf dem Programm, was sind die nächsten Punkte, die man muss angehen?
Wir machen Schritt für Schritt weiter, darum ist die letzten 8 Jahre bewegt haben. Wir werden weiter schauen, dass wir die Polizeipräsenz erhöhen können. Nicht primär, indem wir viel zusätzliches Geld ausgeben, sondern dass wir effizienter werden. Stichwort Digitalisierung, dass etwas überall herumschwebt. Aber wir probieren ganz konkret messbar mit neuen Prozessen, mit neuen Tools, mit neuen Geräten, wirklich durch den Papierberg die Bürokratie vom Polizisten zu reduzieren, damit er messbar mehr auf der Strasse ist. Da lassen wir uns auch messen. Also wir haben in Stunden bekannt gegeben, was wir wann erreichen. Das ist ein bisschen Mut, so sich rauszulernen. Da bin ich gespannt, das Projekt läuft, das grosse. In 1-2 Jahren, wenn es dann abgeschlossen ist, das nochmal zu messen und zu sehen, haben wir es erreicht, haben wir es teilweise erreicht, wenn nicht, warum haben wir es nicht erreicht. Wir werden weiter auch, was es an Gesetz, was es an direkten, also konzeptionellen oder technologischen Verbesserungen hier dort braucht. Man, in der Terrorbekämpfung zum Beispiel, so gewisse Sachen verstärkt, nicht, dass man grundsätzlich schlecht unterwegs ist. In häusliche Gewalt, ganz ein anderes Kriminalitätsphänomen, ein wichtiges, ein trauriges Kriminalitätsphänomen auch, wo wir gesetzgeberisch besser geworden sind, wo wir auch neue Instrumente haben, wo das Thema ist Schulung, Bewusstsein, gehen, so auch punktuell Stück für Stück weitergehen, um die Kriminalität weiter oben anzubringen. In der Zusammenarbeit bei der Basel, gesamt Nordwestschweiz, sind wir vorwärts gekommen, haben wir mehr gemacht. Auch hier werden wir Schritt für Schritt schauen, wo können wir noch mehr konkreter zusammenwerken. Es muss auch nicht jeder alles neu erfinden, es muss nicht jeder alles für sich beschaffen. Da gibt es immer noch Potenzial, um mehr zusammenzuarbeiten. Also in dem Sinne, auf meinem berühmten Schritt-für-Schritt-Kurs mache ich weiter.
Und eben, eigentlich haben Sie ja viel erreicht, was Sie auch können belegen. Warum ist es so schwierig, das zu kommunizieren? Mit dem das Gefühl, beim JSD ist es halt sehr einfach zu kritisieren. Warum ist es so schwierig oder wo liegt die Herausforderung dort drin, das können zu belegen? Weil man kann es ja auf dem Blatt Papier. Ist denn das Sicherheitsempfinden von den Menschen anders?
Gut, wir haben ja nicht nur schlechte Presse, wir haben immer wieder gute Presse. Und es ist vor allem auch deutlich ruhiger, als es noch war vor 2, 4 oder 6 Jahren bei uns im Departement. Aber ja, es sind natürlich Themen, die verständlicherweise den Leuten sehr nachgehen. Es bewegt die Leute im Alltag, es bewegt die Leute vor allem auch so ein bisschen an den Rändern vom Leben. Also wenn man eben in eine Gewaltsituation kommt, wenn es hochkommt mit Leben und Tod, mit schwierigen Situationen, mit Ausnahmesituationen zu tun hat. Also wir kommen eigentlich überall dort an den Rändern ins Spiel, wenn, ich sage, Selbstverständnis von einer Person betroffen ist, verletzt ist, etwas, was normal ist, auf einmal nicht mehr ist, dann kommen wir. Sei es mit der Feuerwehr, sei es mit der Polizei, sei es mit der Rettungssanität, sei es mit dem Zivilstandsamt, im Positiven, auch für verheiratete Leute. Also an der emotionalen Ränder oder an den emotionalen Punkten des Lebens. Dort sind wir weit übervertreten gegenüber anderen Dienststellen. Ich sage es mal so. Und da können wir sehr viel Gutes bewirken. Also das finde ich auch toll in unserem Departement. Es ist wirklich etwas, makes a difference. Also wenn wir gut sind, dann bringt das der Bevölkerung ganz direkt etwas. Aber natürlich auch mit viel Potenzial auch kritisiert zu werden. Wir können auch, wenn man uns nicht will, also sei es in der Verbrecherjagd, sei es aber auch, wenn jemand falsch parkiert, gibt es halt einen Bus. Das ist nicht so das Populärste. Gehört halt auch zu unserem Aufgabenfeld. Also von dem her steht man da immer etwas mehr im Pulverdampf, sei es im Wortwörtlichen oder sei es im Übertragenen. Und dann kommt sicher dazu, dass ich würde jetzt mal sagen, sich selber ist mir nur bedingt ein guter Kommunikationsberater. Ich würde gewisse Sachen, die man mir so noch sagt, auch einem Kunden, wenn ich Kommunikationsberater wäre, probieren näher zu bringen. Aber letztlich bin ich so, wie ich bin und ich probiere authentisch zu sein. Und am Schluss überzeugt das die Leute oder überzeugt sie nicht. Ich bin jetzt in der Top 7 nach dem ersten Wahlgang und ich bin überzeugt, das schaffe ich dann auch im zweiten Wahlgang.
Vielleicht noch zum Schluss. Eben, Sie sagen selber, das Amt kann auch mal emotional sein. Wie schalten Sie da ab, privat? Sie haben ja Familie, Sie haben Kinder. Wie können Sie das vermeiden, dass Sie da Abend noch mal mit heimnehmen? So?
Ja, kann man natürlich nie ganz vermeiden. Ich glaube, in fast jedem Job geht einem da und dort mal das eine oder andere nach. Aber auch hier entwickelt man eine gewisse Routine, gewisse Fragestellungen, gewisse Themen, gewisse Kritik, gewisse schwierige Situationen, wo man entscheidet, wiederholen sich ja auch. Und mit zunehmender Routine, mit zunehmender Erfahrung, auch mit der Erfahrung, was funktioniert oder was funktioniert eben nicht, wo ist man gut entschieden worden, wo vielleicht weniger, gewinnt man auch mehr Selbstvertrauen. Und einmal, es ist selten überraschend. Das Geschäft, die Medien, die Öffentlichkeit, was auch immer, ist selten überraschend. Und das macht es nicht unbedingt immer einfacher. Das heisst nicht, dass alles einfach drin geht. Aber dass man so auf einmal vor dem Berg steht und das noch gar nie gesehen hat oder überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt zu machen, das wird je länger, je mehr seltener mit der Erfahrung. Und das hilft dann auch, für sich selber Gewisses dann auch zu relativieren.
Letzte Frage. Ich habe meinem Sohn erzählt, dass Sie heute ins Studio kommen. Und dann hat er gefragt, ob denn Ihr Sohn jemand auf Polizeiauto fahren
darf. Selbstverständlich wird jeder Tag mit dem Polizeiauto in die Schule fahren und mit dem Feuerwehrauto in den Zug.
Ja. Herr Dürr, danke schon vielmals für das Gespräch, für das offene Gespräch. Wir wünschen Ihnen alles Gute jetzt im zweiten Wahlgang. Wir drücken die Daumen und alles Gute für die Zukunft.
Vielen Dank Ihnen, Herr
Mayer. Dankeschön.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.